Ich lese aus Hohelied Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Ja, willkommen zum Hohelied. Wer hat das Hohelied, sage ich mal, dieses Jahr oder eventuell letztes Jahr mal im Hauskreis oder so behandelt? Gut. Welches Ehepaar hat das Hohelied in diesem Jahr einmal miteinander gelesen? Ja, also ich würde euch das mal einfach so empfehlen. Ja, ich möchte zuerst einen kleinen Einblick geben in das Hohelied selber. Das Hohelied ist ein Kunstwerk. Und wer zum Beispiel in Kunst verständig ist, der weiß, zum Beispiel ein Bild, oder? Das ist ein wunderbares Bild. Und das betrachtet man auf verschiedene Art und Weise. Man kann ein bisschen weiter weggehen, grobe Struktur. Oder man kann ganz nahe hingehen. Ja, wie ist das genau aufgebaut? Und der Kunstliebhaber und der Kunstkenner, der freut sich bei einem guten Kunstwerk. Wo er wirklich merkt, derjenige, der das Kunstwerk gemalt hat, oder die Skulptur erstellt hat, oder eben ein Lied gedichtet hat, da kommt Freude ins Herz. Es ist etwas, das Freude macht. Es ist etwas, das einen emotional anspricht. Oder wenn ich reingehe, zum Beispiel Louvre, wer war schon mal in Louvre, in Paris? Unbedingt gehen. Aber nicht nur ein Tag, da muss ein paar Tage gehen. Da hat so viel, das ist unglaublich. Aber wenn du dort reingehst, ich meine, grundsätzlich bin ich ja eher ein Verstandesmensch, oder? Und rational denkend, oder? Die meisten wissen ja, ich bin ja nicht nur Theologe, sondern auch Informatiker. Und, aber da kannst du nicht reingehen und einfach schauen und alles nur so nüchtern betrachten, oder? Und sagen, okay, ah ja, mal, das ist schön angeordnet und ah ja, da hat er die und die Farbe verwendet. Nein, das spricht einen doch an in den Emotionen, oder? Das nimmt einen mit. Eben Freude, oder dann ist vielleicht etwas so Dunkles oder etwas Helles oder was immer. Und wenn wir ein Lied hören, ja, dann spricht das die Emotionen an. Natürlich sollte der Text auch unser Verstand ansprechen, das schon auch, oder? Aber primär geht es eben auch um diese emotionale Ebene. Nun, dieses Lied ist ja so überschrieben, Lied der Lieder. Oder im Hebräischen eben Shir steht für Lied, Hashirim, der Lieder. Und der Luther bei der Übersetzung hat dann gedacht, ja, übersetze ich jetzt das, weil Lied der Lieder, das ist im Hebräischen ein Superlativ. Das möchte sagen, das ist das beste Lied, das ist das exklusivste Lied, das wunderbarste Lied, das höchste Lied. Ja, wie sagen wir denn den jetzt in Deutsch? Und ihr wisst ja, Luther hatte die deutsche Sprache sehr geprägt. Und so hat er gedacht, wir sagen dem Hohelied. Das ist ein Wort von Luther, hat das vorher noch nicht gegeben. Also das Hohelied, mit dem sagen wir es das Wunderbarste, das schönste Lied. Übrigens sagen wir ja manchmal, dass das Eingangs, Sabina uns vorgelesen hat, oder? 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Oder? Weil es eben das schönste Lied ist über die Liebe. Aber im Alten Testament ist das schönste Lied, das höchste Lied, das eben die Liebe besingt, beschreibt, ist eben das Hohelied. Und es heißt, es ist dann von Salomo. Das ist der Titel. Nun, der König Salomo, wir lesen von ihm im 1. Könige 5. Gott gab Salomo Weisheit, sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand am Meer. Und er redete 3000 Sprüche. Wir haben ja nur einen Teil davon. Oder? Und die Zahl seiner Lieder war, wer weiß es? 1005. Also da war ein richtiger Liederdichter. Was gar nicht die Zeit hergenommen hat. Also braucht doch ein bisschen Zeit. Und eben das Schönste dieser 1005 Lieder haben wir hier im Hohelied. Nun, es ist eine Liebeslyrik, sagt man dem, von der Literaturgattung her, vom Altertum. Und es war eine Literaturgattung, die war nicht unbekannt. Oder die Bibelschreiber haben ja in ihrer Zeit mit ihren Mitteln und ihren Kenntnissen, ihrer Kultur und ihrer Sprache geschrieben. Und so ist das eben ein Liebeslied, eben eine Liebeslyrik von seiner Zeit. Man kennt parallele Werke von Ägypten und von Mesopotamien. Die sind ähnlich aufgebaut. Der große Unterschied ist natürlich, dass dort viele Götter und Götzen mit irgendwie verflochten sind. Das ist hier nicht der Fall. Übrigens interessanterweise, wie viel Mal kommt denn das Wort Gott, entweder Yahweh, Elohim oder Adonai vor im Hohelied? Also ihr merkt, ich bin ein bisschen der Lehrer, entschuldigt. Einmal, nämlich genau in diesen Versen, die wir gelesen haben. Und zwar nur die Abkürzung, ja. Und sonst eben nicht. Ja, es ist in hebräischer Poesie geschrieben. Das haben wir ja gesehen, als wir gelesen haben. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Das ist der erste Versteil. Der zweite Versteil ist parallel zum ersten. Und in diesem Fall hier ist, man sagt dann, ist der Synonym, er wiederholt den Gedanken, aber mit anderen Worten. Und damit vertieft er eben die Gedanken. Und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich, oder eben der Sheol, oder wie es im Hebräischen heißt. Also wir sehen hier, es ist dann dieser Vergleich stark, unbezwinglich und Tod und Totenreich. Und so müsst ihr das auch lesen, oder? Sehr viel. Also, oder wir haben in den Sprüchen, ist es, man sagt, antithetisch. Oder? Der Gute so, der Schlechte so. Der Tor so, der Weise so, oder? Und hier ist es mehr, viel mehr eben parallel. Das heißt, wird das ausgedrückt und im zweiten Vers wird es in gleichen Worten wieder ausgedrückt. Und so wird es vertieft, bekommt es mehr Gestalt, oder? Im Ausdruck. Aber es hat auch sehr viel bildliche Sprache. Also wenn ihr wieder mal das Hohelied lest, werdet ihr auf einmal merken, da hat es so viele Bilder. Ich komme dann nachher noch auf das zu sprechen. Metaphern, Symbole. Aber wie vorher gesagt, das Lied will unsere Herzen erreichen. Er will zu dir im Herzen sprechen. Deine tiefsten Gefühle ansprechen. Es ist intim. Es drückt Empfindungen aus, Befürchtungen, Emotionen der Freude, der Faszination, der Liebe, der Faszination des Gegenübers. Aber eventuell auch eine Distanz. Wir haben zweimal eine Begebenheit, wo irgendwie der Bräutigam abhanden gekommen ist, der Sulamit. Dann sucht sie diese Sehnsucht, diese Suche und so weiter. Also diese Ausdrucksweise, das ist Teil von dieser Liebeslyrik. Gleichzeitig ist es aber eben auch Teil der Weisheitsliteratur. Die Weisheitsliteratur möchte eine Unterweisung geben in wichtigen Themen des Lebens. Grundsätze weitergeben. Wir kennen Hiob, Weisheitsliteratur, da geht es um das Leiden. Wir kennen die Sprüche, da geht es um die Ethik, das gute Leben. Und da kennen wir Prediger, also das meiste von den Sprüchen ist ja auch von Salomo. Prediger ist auch von Salomo. Im Gegensatz jetzt zum Hohelied, da war der Salomo wahrscheinlich noch jung oder jünger. Und im Prediger, da war er älter. Und wahrscheinlich hat er sich da irgendwo dann wieder gefunden in seinen Abwägen. Und da geht es um den Sinn des Lebens. Aber hier im Hohelied, da geht es um die Liebe. Die Liebe als das größte Geschenk Gottes an uns. Und wie du eingangs gesagt hast, letztendlich, jeder von uns sehnt sich nach Liebe, erlebt die Liebe auch anders, eventuell eben auch schmerzhaft, weil es irgendwie nicht so klappt mit der Liebe, wie man so manchmal sagt. Oder aber er ist erfüllt, weil er weiß, ich bin geliebt. Und das Wunderbare, die wunderbare Botschaft ist, unter uns Menschen erfahren wir immer wieder Enttäuschungen, was die Liebe anbelangt. Aber mit Gott nicht. Wie auch schon gesagt, Gott ist Liebe. Und er hat seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn, Jesus Christus, für dich, für mich gegeben hat. Größere Liebe kann man nicht zeigen, als dass jemand stirbt für jemand anderen. Und wir waren ja nicht unbedingt so liebenswert. Wir suchten ja nicht mal Gott. Wir waren ja irgendwie gleichgültig gegenüber Gott. Oder einige vielleicht aggressiv gegen Gott. Und trotzdem hat er uns geliebt. Ich möchte ein bisschen noch aufzeigen, wie ist denn das überhaupt aufgebaut, das ganze Lied. Wir haben gesehen, wir haben den Titel, Lied der Lieder von Salomo. Und da gibt es so wie eine Rahmengeschichte. Ist nicht ganz einfach, Holly. Wer sich schon mal beschäftigt hat mit dem und versucht hat, irgendwie eine Geschichte dahinter aufzubauen, oder? Wer ist da eigentlich dabei? Wie ist das abgelaufen? Der merkt auf einmal, das ist gar nicht so einfach. Wir haben irgendwo wie so eine Rahmengeschichte. Die Rahmengeschichte, da haben wir diese Sulamit. Nun, wer ist das ganz genau, das wissen wir nicht. Es scheint aufgrund des Textes jemand zu sein, der in der Nähe von Jerusalem gewohnt hat. Auf draußen und sie hat Schafe gehütet. Oder besser gesagt, die Brüder, die haben über ihr gewacht. Das war übrigens die Aufgabe in der Antike. Die Brüder wachten über ihre Schwestern, dass da ja niemand zu nahe kam. Und dass der Richtige da heiratete. Ihr kennt die üble Geschichte mit Dina, oder? Jakob und Dina. Es waren die Brüder, zwei der Brüder, die das rächten. Nun, eben diese Brüder, die schickten sie raus, sagten so, geh da mal ein bisschen hüten, dass du da ja nicht zu nahe kommst, oder? Und das ist jetzt ein bisschen die Rahmengeschichte. Könnte dann der Einleitung so lesen und dann ganz am Schluss noch der Abschluss. Und dann der Hauptteil, Vers 9 bis 8, 5, das ist so wie ein Wechselgesang. Wir sind, man sagt, ein lyrischer Dialog. Wir haben hauptsächlich diese Sulamit, die beginnt auch. Und sie ist die Braut und die Ehefrau. In irgendeinem Moment kann man nie vermuten, dass jetzt die Hochzeit. Also Sulamit, Braut, Ehefrau. Und dann haben wir den Salomo. Der Salomo, der Bräutigam und Ehemann. Und dann noch die Töchter Jerusalems, die kommen auch immer wieder mal vor. Das ist dann der Chor. Könnt ihr euch das so vorstellen, da auf der Bühne, da haben wir den Salomo, die Sulamit und dann den Chor, oder? Das wäre dann diese Töchter. Gut, wir müssen dann noch einen Wächter haben, der ab und zu mal da durchspaziert. Und dann noch diese Brüder, oder? Die sind dann auch noch irgendwo. Und dann kann man das so aufführen. Oder? Dann beginnt der Gesang, das war eben ein Lied. Und dann wurde das vorgesungen. Die Sulamit, dann der Salomo antwortet, dann verschwindet er mal wieder, kommt wieder. Oder? So kann man sich das vorstellen. Oder? Ihr müsst das mal so anhören. Es gibt übrigens sogenannte szenische Lesungen der Bibel, habt ihr schon mal gehört? Oder szenische Lesungen, da wird dann jede Rolle quasi von jemand anderem auch gelesen. Und das hört sich dann ganz anders an. Das ist nicht einfach Lesen des Textes, sondern auf einmal hört man die Sulamit, oder wie sie spricht, und dann den Salomo, und dann die Töchter von Jerusalem. Und dann bekommt das ein bisschen mehr Leben. Ich empfehle euch das. Es gibt von der Luther 84 Bibel gibt es so eine szenische Lesung, die kann man erwerben und anhören. Höre ich mir immer wieder mal an, auch zu Hause, auch mein Junge muss da immer wieder mal mithören. Ja, die hören das eben lieber so szenisch gelesen. Genau. In gewissen Bibelübersetzungen sieht man das auch. Also gerade in der Schlachter 2000 zum Beispiel sind da diese Überschriften, oder? Sieht man, jetzt spricht wieder Salomo. Es ist an gewissen Stellen nicht hundertprozentig klar, wer spricht jetzt da, aber es sind nur wenige Stellen. An meisten Stellen ist es klar, wer spricht. Und solche Bibelübersetzungen helfen nun einem. Und wenn man die nicht hat, kann man ja selber das ein bisschen anstreichen, oder? Für das ist ja die Bibel da. Und dann, das, was wir gelesen haben, eben von Hohelied 8, 6 bis 7, das ist eigentlich der Weisheitsteil, also die weisheitliche Schlussfolgerung. Das andere ist eigentlich nur, ich sage es mal so, Illustration von der Liebe. Und dort haben wir dann die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist letztendlich eben, dass die Liebe etwas ist, das Gott gegeben hat, das stark ist, das eben bleibt, jemand hat das gesagt, das dauernd ist, das überdauert. Echte Liebe, diese neutestamentlich gesprochen Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, die ist immer da, die ist unabhängig vom anderen. Weil eben der andere ist ja nicht immer liebenswert. Liebt in jedem Fall. Und diese Liebe ist ein Geschenk Gottes. Und wir sind ja von Paulus instruiert, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist aber, und es beginnt mit Liebe. Nun, wie wurde dieses Buch ausgelegt? Und ich möchte euch, wie das Mitgeben, es gibt drei Auslegungsebenen. Die meisten Texte im Alten Testament kann man so in diesem Raster lesen. Wir haben die erste Ebene, man sagt eben, das ist die literale Ebene, die geschichtliche Ebene. Es wird uns eine Geschichte erzählt. Wie schon gesagt, ist das hier jetzt nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, wie die Geschichte abgelaufen ist, aber ich gehe hier davon aus, wie im ganzen Alten Testament, das ist kein Märchen. Also die Bibel ist kein Buch von Legenden, sondern Gott hat Geschichte geschrieben mit Menschen, wie du und ich. So wie er heute Geschichte schreibt mit dir und mit mir, hat er damals Geschichte geschrieben und zu guter Glück einiges aufschreiben lassen, damit wir von dem heute lernen dürfen. Also es handelt sich um Salomo und diese Sulamit. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein bezüglich der Problematik mit Salomo und den vielen Frauen, die er hatte, das ist dann ein Nebenthema. Aber Aber hier jetzt ist das ausgeblendet. Ist es ausgeblendet. Also das ist mal ganz wichtig. Wir haben immer Geschichte, die wahr ist. Dann haben wir eine zweite Ebene. Gott hat uns eben das Wort Gottes gegeben zur Belehrung. 2. Timotheus 3. Zur Unterweisung. Und er möchte uns hier jetzt ganz speziell eine ethisch-moralische Unterweisung geben. Er möchte uns nämlich aufzeigen, was er für Gedanken hat bezüglich der Ehe, bezüglich der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wir leben ja in einer Zeit, wo hier so ziemlich viel durcheinander ist, oder? Also, wo man sagen kann, in der Welt weiß man schlussendlich gar nicht mehr, was eigentlich eine Ehe ist. Alles ist irgendwie Ehe. Und das ist sehr traurig. Gott möchte, dass wir durch das Erkennen der Wahrheit, nämlich das, was er gemacht hat, dass wir die Wahrheit erkennen und die verinnerlichen und gerne ihm gehorsam sind, weil wir wissen, dass das das Gute ist und weil wir wissen, dass ein erfüllendes und beglückendes Leben nur möglich ist, wenn wir in dem wandeln, was er uns sagt. Und wir Menschen haben immer wieder mal den Gedanken, ja, meint es Gott wirklich gut mit uns? Oder? Will er uns da nicht etwas vorenthalten? Oder wir sind so eigenwillig, immer wieder mal. Und machen wieder mal Schritte, die uns gut scheinen, in unseren eigenen Augen. Aber ich möchte mich und euch ermuntern. Lassen wir uns vom Wort Gottes unterweisen. Lassen wir uns durch den Heiligen Geist Einsicht geben in seine Gedanken. Und folgen wir dem. Und dann werden wir ein erfüllendes, glückliches Leben haben. Dann werden wir wirklich einfach in allem Trubel, das rundherum ist, werden wir stehen wie der Fels in der Brandung mit Freude im Herzen, die eben auch wieder ein weiteres Geschenk des Heiligen Geistes ist. Die Frucht der Liebe ist, und dann kommt nämlich auch Freude. Und das ist das große Ziel und Unterweisung hier in diesem Buch. Jetzt gibt es noch eine dritte Ebene. Diese dritte Ebene, ich habe dem mal jetzt typologische Auslegung gesagt, man kann dem auch sagen, es gibt hier Schattenbilder, die hinweisen auf jemand, oder man kann sagen, es ist eine geistliche Anwendung vom Text. Und gerade dieses Buch, oder, hat da natürlich eine spannende Geschichte. Die Juden zur Zeit Jesu, auch ein bisschen früher, die hatten so ihre Mühe mit dem Hohelied. Letztendlich haben sie es verboten, dass es jemand lesen darf, der noch nicht 30 ist. Gesagt, ja, das ist viel zu erotisch, dieses Buch. Das geht nicht, oder? Gut, wir haben nicht in der heutigen Zeit gelebt. Nun, es wurde auch diskutiert, gehört das überhaupt in die Bibel? Viele haben gesagt, das gehört nicht in die Bibel. Eben, Gott kommt ja fast nicht vor, nur zur Hälfte. Eben, ja. Also die Abkürzung von Jahwe. Und dann hatte jemand eine tolle Idee, sagte, das muss man eben allegorisch auslegen, sagt man dem. Ja, da geht es gar nicht um Mann und Frau, da ist gar keine Erotik hier drin. Da geht es um die Beziehung zwischen Jahwe, Gott, der Bundesgott, und Israel. Und schon war die Sache gegessen, oder? Das Buch gehört in die Bibel. Das war natürlich von Anfang an so in den Gedanken Gottes, oder? Also das ist so diese Auslegungsvariante. Dann war es dann so in der frühen Christenheit, vor allem, ich weiß nicht, ob ihr den Origenes kennt. Kennt ihr den Origenes? Augustinus? Einige, hä? Nun ja, das waren die Kirchenväter, sagt man die, oder haben im dritten, vierten Jahrhundert gelebt und die hatten genau auch diese Gedanken. Das Hohelied, das muss man irgendwie so auslegen. Salomo, Jesus Christus. Sulamit, die Kirche. Und die haben das auch sehr ausschließlich. Also Augustinus hatte sowieso irgendein Problem in Beziehungen zu Frauen, oder? Also irgendwie leider, muss man sagen. Oder? Er war da, sage ich mal, mitverantwortlich in seinen Schriften. Er hatte sehr stark das Mittelalter geprägt. Und er war sehr stark, sage ich mal, mitverantwortlich, dass eben auch das Zölibat schlussendlich dann irgendwann Realität wurde. Das erzwungene Zölibat, wohlverstanden. Also, das ist eine Auslegung. Und ich sage es jetzt mal so, diese Auslegung ist eine sehr gute Auslegung. Sie darf einfach nicht ausschließlich sein. Versteht ihr, was ich meine? Oder die ersten beiden Ebenen gelten auch, das, was ich gesagt habe. Diese dritte Ebene ist noch Zusatz. Das ist so beim Essen noch der Dessert am Schluss, oder? Und das ist etwas Schönes. Da können wir in all diesen Dialogen immer wieder auch den Salomo, Jesus einsetzen und die Sulamit, wir. Da können wir da auf einmal ein Gebet machen. Ich werde das am Schluss dann noch sehen. Ganz spannend. Es gibt dann noch diese prophetische Auslegung, also Jesus Christus und dann noch der zukünftige Überrest von Israel oder ganz allgemein, es geht hier um Gott und die Gläubigen. Also diese Ebene hier sehen. Dann möchte ich auch hier nicht allzu lang verweilen, weil ich sehe, die Zeit geht immer ein bisschen schneller. Ich weiß, liegt das hier in Niederurnen? und zwar einfach wie hinweisen auf diesen Reichtum der Literatur, die hier drin ist, und der Symbolik, der Metaphern, Redewendungen, oder zum Beispiel die ganze Anatomie wird hier dann verwendet, beginnend beim Fuß bis zur Stirn, also wirklich Haaren, alles, oder, kommt irgendwie mal vor. Die ganze Tierwelt, oder, also der verschiedenste Tiere, da wird dann zum Beispiel Sulamit verglichen mit der Stute, oder? Das ist jetzt vielleicht ein Vergleich, den du jetzt nicht gerade unbedingt eins zu eins anwenden solltest mit deiner Frau, aber damals, oder, war das natürlich wirklich etwas, das eine tiefe Bedeutung hatte. Dann kommt die ganze Botanik dann dazu, Blumenwelt, oder? Das ist ja etwas Wunderbares, sehr Schönes, eben Speise auch, Granatäpfel, oder? Das Symbol der Fruchtbarkeit und so weiter. Duftstoffe, Myrrhe, Aloe und so weiter, all das ist dann hier mit drin, oder wertvolle Gegenstände, Gold zum Beispiel, oder dann auch Gestirne, gibt dann dort auch diese Vers, oder, wo dann der Mond und die glänzende Sonne kommt und so weiter. Dann sollte man noch ein bisschen fit sein in der Geografie, oder, also gewisse Orte werden da erwähnt, die man hier dann in Bezug setzen kann, zum Beispiel Reigentanz von Mahanaim. Da muss man wissen, okay, wo ist Mahanaim, in welchem Bezug steht das? Oder muss man in der Bibel schauen, ah ja, das war ja Israel, als er da zurückkam. Und da gab es zwei Lager, oder? Er sah auf einmal die Engel, oder? Das Engellager, sein eigenes Lager, ein Doppellager. Und so ist eben dieser Reigentanz ein Doppeltanz, oder? Und so kann man da Bezüge dann schaffen. Oder eben Redewendungen, weitere Symbole. Wenn wir jetzt den Text nochmals kurz in Erinnerung rufen, den wir gelesen haben. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Da haben wir das Siegel. Oder das Siegel wird hier genommen als Symbol. Und das Siegel hat man ja verwendet, wenn ich etwas geschrieben habe, wurde verschlossen, ein Siegel drauf. Und das war dann die Gewähr, dass das niemand aufbrechen konnte. Das war dann für den Empfänger die Sicherheit, jawohl, dieser Text ist treu überliefert. Und so ist das eben dann ein Symbol der Treue und der Beständigkeit. Dann sieht man, diese Liebe ist eben treu und beständig. Und das wäre so das. Oder dann haben wir gesehen, Liebe ist stark wie der Tod oder eben totenreich. Und da wissen wir, der Tod, ich meine, der ist unausweichlich, oder? Also, wir haben jetzt noch niemanden getroffen, oder, der hier nicht gestorben ist, oder, irgendwann mal, oder? Und das Totenreich, oder, da gibt auch niemanden mehr her, oder? Also, außer Jesus. Und wir werden dann auch mal, aber im Grundsatz, oder, im Bild. Und so sehen wir eben diese Liebe, wie sie beständig ist. Diese Liebe, wie sie eben wirklich für immer auch da ist. Und hält. Oder dann Glut, Feuerglut. Also Feuer. Oder Feuer, das auf der einen Seite wärmt, auf der anderen Seite aber auch läutert. Oder wenn man mit Feuer Edelmetall herausschmelzt. Ist aber auch ein Bild für die Leidenschaft, das Leidenschaftliche. Oder dann die Wasser, oder große Wasser können Liebe nicht auslöschen. Oder auch ein großer Strom. Die Macht des Wassers haben wir jetzt ja wieder gesehen, auch gerade in Griechenland als Beispiel. Und sagt, schau mal, wenn so ein Riesenstrom kommt, der alles mitreißt. Oder Tsunami, oder haben wir auch gesehen. Die Liebe bleibt. So stark ist die. So beständig. So kannst du auf die Liebe Gottes vertrauen. Die ist da. Nichts kann die wegspülen. Ich möchte noch zwei Beispiele herausnehmen. Das ist wie beispielhaft, oder? Wie kann man diesen Text lesen? Welchen Reichtum steht denn hier drin? Wir lesen im Hohelied 4,2: Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keine unfruchtbar ist. Also, Gebiss, oder? Kennen wir. Und jetzt dieses Bild. Jetzt haben wir hier Schafe, die sind frisch geschoren, die kommen da aus der Schwemme, also aus dem Wasser raus, oder? Sind ein bisschen nass noch. Und das sind, die sind dann eben weiß, oder wenn sie geschoren sind. Also weiße Zähne, der Speichel, oder? Haben wir da, das ist dann die Schwemme. Und dann alles haben wir Zwillinge, oder? Wir haben ein Gebiss, oder? Und immer zwei und zwei Zähne, oder? Passen zusammen, oder? Hoffentlich. Außer sie haben mal eins rausgenommen. Oder eben keine Fehlgeburt, eben keine Zahnlücke. Oder? Das ist mal so ganz direkt, oder? Der symbolische Gehalt, die Aussage. Und damit preist er ihr Gebiss, oder? Er findet das wunderbar, er findet das schön, oder? Und die tiefere Bedeutung, oder, liegt jetzt in der Funktion vom Gebiss. Oder? Es sind drei Funktionen, die hier eben wichtig sind. Oder? Zum Essen, Verdauung, also gesunde Verdauung, aber auch zum Reden. Versuch mal ein TH oder, auszusprechen ohne Zähne, oder? Zum Beispiel. Und, aber auch wenn wir lächeln, oder? Dann sollten wir ein bisschen Zähne sehen, da sollten die nicht gerade schwarz sein. Oder? Also, nun, was hat das zu bedeuten? Zuerst eben aufnehmen, das heißt, in der Beziehung zum anderen, die Liebe hört zuerst zu. Sie hört gut zu und, sage ich mal, kaut das, was es hört und verdaut, und erst dann wird geredet. Aber es wird etwas geredet, das verständlich ist, das eben gut ist, das auferbauend ist. Und das Lächeln, das hat eben mit der Güte zu tun, das hat mit der Freundlichkeit zu tun. Und so haben wir dann auch im Neuen Testament all die Unterweisungen in diesem Zusammensein. Wir kennen den Jakobus, seid schnell zum Hören, oder? Langsam zum Reden. Redet das, was notwendig und auferbauend ist, miteinander, Epheser 4. Seid immer freundlich und sanftmütig, Kolosser 3. Zweites Beispiel noch. Herzig, oder? Das ist dicht. Ist niedlich anzusehen, oder? Aber also wenn der jetzt ein bisschen hungrig ist und der findet jetzt so Weinberg, die gerade so feine Trauben haben, dann will der unbedingt an diese Trauben ran. Das Problem ist jetzt ein bisschen klein, er kommt nicht hoch. Ja, was macht jetzt der? Der Fuchs ist ja schlau, oder? Er beginnt zu graben, auf der Seite, bis das Ding umfällt. Und dann kann er gemütlich essen. Und wenn du dann am Morgen kommst als Bau, als Rebbauer, oder? Dann siehst du, wow, da kann ich den Rebstock wegwerfen und die Trauben. Aber, also die sind sowieso nicht mehr da. Also ihr seht, ziemlich, kann sehr schädlich sein. Übrigens, interessant, man weiß eben aus den Schriften, die man gefunden hat, dass dieser Wüstenfuchs eine Symbolik ist, der Lyrik, eben auch von alten Ägypten und Griechenland, für einen Schürzenjäger. Nun ja, ein Schürzenjäger kann man sagen, das ist eigentlich jemand, der Beziehungen zerstört. Das ist jemand, der eben für Untreue dasteht. Allgemein kann man vielleicht sagen, eben diese Weisheit hier, es sind diese kleinen Füchse. Das heißt, in der Beziehung sind es oft so kleine Sachen, die da sind, Unachtsamkeiten oder kleine Gehässigkeiten, und das kumuliert sich dann und es gibt dann wie so ein Klima, das nicht mehr so gut ist. Also viele kleine, eben nicht korrekte Sachen, die dann eben nicht bereinigt werden können, zu etwas Großem sich kumulieren, eine Beziehung schädigen. Und so ist das eine Unterweisung hier jetzt, das ist jetzt die geistliche Anwendung, dass wir sehr achtsam sind auf die kleinen Sachen, dass wir miteinander achtsam sind. Und gerade in der Familie, oder, wo man ja täglich miteinander zusammen ist, ist oft dann auch diese Neigung, ja, man ist ja mit dieser Person zusammen. Sobald der andere kommt, der schon länger nicht mehr gesehen hat, ist man irgendwie überschwänglich, freundlich und so, aber mit dem, wenn man jeden Tag so zusammen ist, hat man gar keine richtige Freundlichkeit mehr. Wie schnell geht das? Und da muss man sich immer wieder ganz bewusst sagen, ich möchte diese Freundlichkeit, diese Gelindigkeit, ist ein anderes Wort, mit meinem Partner, Ehepartner haben, in meiner Familie, meinen Kindern, meinen Eltern, und das ausleben. Diese kleinen Sachen. Oder wenn die Papierrolle auf dem WC fertig ist, tja, dann gehe ich doch und tue eine neue. Und sage nicht, der Nächste kann das dann machen. Versteht ihr, das ist so kleine Sache. Oder ich komme in die Küche, alles voll, meine Frau hat keine Zeit gehabt, musste weitergehen. Dann könnte ich sagen, ja gut, das ist nicht mein Job, oder ich habe viel Wichtiges zu tun. Meine Potenzialliste ist so lang, schnell weg. Oder aber, ich kann sagen, nein, na gut, jetzt muss ich nichts hinterkrempeln, oder? Jetzt wasche ich das selber ab, oder? Diese Pfanne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht unbedingt jetzt mein Lieblingsjob, aber wenn ich das mache, sage ich, ich mache es auch für den Herrn. Oder ob du jetzt Pfannen abwaschst oder ob du irgendwie jemandem das Evangelium weitergibst, alles was er macht, macht es für den Herrn. Oder? Aber diese kleine Sache, diese Pfanne, diese abgewaschene Pfanne, wenn die dann da so sauber da ist, oder? Also sollte dann schon sauber sein, das schon. Oder wenn dann die Frau kommt und das sieht, oder? Ja, das hat einen positiven Effekt, versteht? Das ist nur etwas Kleines, oder? Diese kleinen Füchse, oder? Also, was nehmt ihr mit? Bist du irgendwie ein bisschen neugieriger geworden? Hat dich irgendetwas ein bisschen gepackt, zum sagen, hey, dieses Buch, das möchte ich doch auch einmal lesen. Und ein bisschen graben hier, da. Ich kann euch nur sagen, wir haben speziell auch wieder eine Zeit gehabt, wo ich wieder intensiver mich damit beschäftigt habe. Da sind so viele Schätze drin. Also ich könnte jetzt noch weiter erzählen, bis heute Abend, aber das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Gell? ich möchte euch einfach ermuntern. Oder? Nehmt euch mal Zeit. Ich habe da noch ein Buchhinweis, sehr gutes Buch. Kann man also auch ohne, dass man da Theologie studiert, da kann man das lesen, sehr gut geschrieben, viele gute Hinweise. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen, und zwar indem ich die Eingangsverse ein bisschen umformuliere und das als Gebet formuliere. Wir beten. Ich trage dich, Herr Jesus, wie ein Siegel auf meinem Herzen. Ich binde dich wie eine Siegelschnur um meinen Arm. Denn deine Liebe, Herr, ist stark wie der Tod. Unersättlich wie das Totenreich ist deine Retterleidenschaft. Es entflammt wie Feuerglut eine Flamme Gottes des Vaters. Kein Meer kann deine unendliche Liebe auslöschen und keine Sturzflut spült deine Liebe fort. Da verkauft deine Hab und Gut, um deine Liebe zu gewinnen. Doch das wäre nur verachtenswert.